Redispatch.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Serafin von Rohn.
Und ich bin Philipp Hennig.
Wir arbeiten zusammen als Wissenschaftler und Berater in der Energiewende.
Und wir diskutieren hier die für uns interessanten Nachrichten und Meldungen in der Energiewirtschaft und Klimapolitik.
Redispatch, Folge Nummer 39.
Heute haben wir einen nachgehakt. Wir haben als Gast Christina Jeromin zum Thema Sustainable Finance hier. Freut uns sehr. Wir haben das Thema mit auf den Zettel genommen, weil wir gemerkt haben, es wird immer wichtiger. Auch die einzelnen Nachrichten aus den letzten Folgen haben uns hin und wieder auf das Thema gestoßen. Beispielsweise Baden-Württemberg beschließt, dass die öffentlichen Fonds und öffentlichen Investments jetzt nur noch in nachhaltige Investments fließen sollen. Das betrifft ein Volumen von 15 Milliarden Euro. Oder auch heute Morgen habe ich noch einen Podcast von McKinsey gehört, in dem sie gesagt haben, aktuell fließen 11% aller Investitionen in nachhaltig gelabelte Investitionen. Und vor 5 Jahren waren es noch 2%. Also es wird immer wichtiger. Und deswegen haben wir Christina gefragt, ob sie denn sonst kommen will.
Genau, in unserer täglichen Arbeit auch mit den Unternehmen im Energiebereich merken wir immer häufiger, dass die bis jetzt für Energie verantwortlich waren, häufig ja auch dann kommend noch aus dem Umweltbereich, jetzt irgendwie das Thema Nachhaltigkeit noch am Tisch haben und plötzlich erzählen sie, dass jetzt hier irgendwie alle neue Reports ausfüllen müssen, Anforderungen gerecht werden und irgendwie alles läuft unter irgendwie dann dem Stichwort Sustainable Finance. Und da wollten wir einfach heute mal ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, was da eigentlich dahinter steckt, ob das jetzt eine gute Sache ist oder einfach nur wieder neue regulatorische Anforderungen, die man jetzt auch erfüllen muss, oder ob es uns letztendlich dann vielleicht auch hilft, hier die Transformation zu beschleunigen oder den Akteuren auch weitere Benefits generiert. Aber ich denke, bevor wir ins Thema einsteigen, Christina, doch mal erstmal ein paar Worte zu dir, wo du herkommst und warum du dich ausgerechnet mit so einem Thema beschäftigst.
Ja, hallo, Serafin, Philipp, vielen Dank für die Einladung in euren Podcast. Ich freue mich total, dass wir heute sprechen. Ich bin Expertin für nachhaltige Finanzen. Ursprünglich eigentlich habe ich Philosophie und Politikwissenschaft studiert, habe dann als Werkstudentin bereits bei der Deutschen Börse damals angefangen, war da zunächst Kommunikationsbereichen, bin dann nach Abschluss meines Studiums in den Bereich Corporate Responsibility gewechselt, so ein bisschen der Vorläufer, sage ich mal, von den Sustainability-Abteilungen in den heutigen Unternehmen. Da war noch alles sehr vermischt, also es ging zum einen um soziales Engagement, Kunst und Kultur, aber auch schon erste Ansätze hinsichtlich der Frage, was ist denn eigentlich das konkrete Nachhaltigkeitsprofil der Börse als gelisteten Unternehmen. Da kam ich auch zum ersten Mal in Kontakt mit diesem Begriff ESG-Daten, Environmental Social Governance Informationen, die Unternehmen ja zunehmend über die Jahre parallel zu den klassischen Finanzkennzahlen jetzt offenlegen, um sozusagen ihre Nachhaltigkeitsleistung im Sinne von ihrer Zukunftsfähigkeit auch zu berichten. 2015 habe ich dann bei der Deutschen Börse Corporate Responsibility übernommen, das dann entsprechend umgebaut zu Group Sustainability und mich in den nächsten Jahren bis Ende 2020 mit meinem Team tatsächlich darauf konzentriert, was ist das Nachhaltigkeitsprofil der Börse, was ist das die Rolle einer Börse im Finanzsystem. Wir haben hier unterschiedliche Initiativen gegründet, um gerade auch am Finanzplatz Frankfurt FinanzmarktakteurInnen mitzunehmen auf diese Reise. Diese Frage, was kann Finanzbranche im Rahmen des nachhaltigen Umbaus unserer Wirtschaft leisten? Da kam dann eben das Green and Sustainable Finance Cluster Deutschland unter anderem raus, dessen Geschäftsführerin ich heute bin. Und ja, das macht großen Spaß. Da arbeiten wir mit verschiedenen Playern aus der Finanzbranche, ob jetzt Versicherungen, Banken, Ratingagenturen zusammen im vorwettbewerblichen Bereich und versuchen, innovative Gestaltungsideen für den Aufbau eines nachhaltigen Finanzsystems zu entwickeln. Die Umsetzung und Anwendung von Regulatorik, das habt ihr ja auch schon angesprochen, gehört hier natürlich auch dazu, weil genau wie die Unternehmen aus der Realwirtschaft, also in eurem Fall aus der Energiebranche, haben natürlich auch Unternehmen aus der Finanzbranche zunehmend mit regulatorischen Rahmenbedingungen hier umzugehen, die es schaffen oder die den, sagen wir mal, Handlungsspielraum eröffnen sollen, um uns als Wirtschaftsstandort in die Zukunft zu entwickeln. Und genau.
Ja, super spannend. Also wenn man jetzt so deinen Werdegang hört, dann würde man wahrscheinlich erstmal denken, dass das ganze Thema mehr ein Thema für Banker ist als für Ökos. Aber ich glaube, das werden wir jetzt ja vielleicht herausfinden, wie stark das jetzt ein grünes Thema ist oder wie stark es eigentlich ein Thema ist aus dem Finanzsektor heraus, genau, wer da eigentlich der Adressat ist. Aber ich glaube, bevor wir einsteigen, gibt es da eine Definition oder ein gemeinsames Verständnis, was alles unter Sustainable Finance fällt? Also was ist eigentlich Sustainable Finance?
So ganz einfach, also so, dass man es jetzt einfach in einem Lexikon nachlesen könnte, ist es leider nicht, weil Sustainable Finance entsteht ja gerade. Also das ist auch das Spannende an meinem Job, dass ich diesen Prozess in den letzten Jahren einfach sehr eng begleiten durfte. Ich glaube aber, es ist sehr wichtig, sich vor Augen zu führen, jetzt auch für die ZuhörerInnen, dass Sustainable Finance am Ende so ein bisschen so facettenreich ist wie der Nachhaltigkeitsbegriff selbst. Was man aber durchaus streichen sollte, ist das Bild von Bäume umarmen, Müsli essen, Socken stricken. Alles super Aktivitäten. Ich möchte das gar nicht kleinreden, aber jetzt aus der Finanzbranche kommt, ist für mich der Nachhaltigkeitsbegriff einfach, wie ich eben schon bei der Einleitung gesagt habe, eng verknüpft mit der Zukunftsfähigkeit. Das heißt, Sustainable Finance ist die Möglichkeit, über gezielte Finanzierung an der Zukunftsfähigkeit von Kerngeschäften mitzuwirken. Das heißt, wir haben als Gesellschaft eine unglaublich große Transformation vor uns, sind da eigentlich schon drin. Und es ist nicht, weil wir alles so gute Menschen sind und es moralisch und ethisch bedingt ist, sondern weil sich die Welt, in der wir wertschöpfen, verändert, wir mit multiplen Krisen konfrontiert sind, ob das eine Klimakrise ist oder Herausforderungen wie eine Digitalisierung, ein demografischer Wandel, Zerwürfnisse im internationalen System und dadurch entstehende Druckszenarien wie die aktuelle Energiekrise und so. Und hier müssen wir einfach ein Wirtschaftssystem schaffen, Finanzierungsstrategien schaffen, die Antworten auf diese Fragen geben, beziehungsweise die uns helfen, mit diesen Herausforderungen gezielt umzugehen. Und das Lenken von Kapital in den Aufbau von widerstandsfähigen, zukunftsfähigen Kerngeschäften, das ist für mich Sustainable Finance und das ist das, woran wir jetzt dringend in den nächsten Jahren arbeiten müssen, um dann tatsächlich den Shift hin zu einem zukunftsfähigen Wirtschaftssystem im Sinne der Erreichung der Klimaziele von Paris und der Realisierung der 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen zu schaffen.
Du hast gerade schon gemeint, das Lenken von Kapital, da sind meine Fragen, wessen Kapital und wer lenkt wie?
Ja, also grundsätzlich betrifft Sustainable Finance die Privatwirtschaft, aber auch die öffentliche Hand. Ihr hattet eben im Intro das Beispiel aus Baden-Württemberg, dass hier jetzt Gelder nachhaltig veranlagt werden sollen seitens der öffentlichen Hand. Das hat jetzt erstmal mit der Privatwirtschaft nichts zu tun, aber es geht auch um die Gelder in der Privatwirtschaft. Das heißt, wer lenkt? Investmenthäuser, Banken, wessen Geld? Tja, am Ende ist das auch schon das Geld von uns Privatkundinnen und Kunden, was hier investiert wird. Und wenn die öffentliche Hand investiert, sind das Steuergelder, sind das Sondervermögen des Bundes, der Länder?
Und wenn ich jetzt investieren möchte, mein Kapital in den Finanzmarkt geben möchte, dann wie werde ich dabei gelenkt? Also ich sehe dann verschiedene ETFs, gehe bei Schast ETFs rein und schaue, okay, was gibt's hier für Angebote? Und dann springt eine Kategorie hoch, die heißt nachhaltig.
Ja,
also und diese Kategorie wird, wie kann ich mir das vorstellen?
Ich würde jetzt von diesem Lenken-Begriff vielleicht mal so ein bisschen weggehen, weil dann schreien auch viele wieder Planwirtschaft. Also man muss sich unser Finanzsystem ein bisschen so vorstellen wie ein Blutkreislauf, ne? Also, und wir brauchen am Ende Kapital, Geld an verschiedenen Orten unserer wirtschaftlichen Wertschöpfung. Und wir müssen darauf achten, dass die Blutbahnen, die Adern so ausgerichtet sind, dass alle zentralen Knotenpunkte unserer Wirtschaft und unserer gesellschaftlichen Wertschöpfung mit Blut, mit Geld versorgt werden. Es ist hochdiffizil, diese Blutbahnen so auszurichten, und das ist am Ende auch eine Aufgabe von Regulatorik, dass das Herz, dass die Leber, das Gehirn, dass alles versorgt wird, ne? Also alle relevanten Stellen in unserem Wirtschafts- und Gesellschaftssystem. Und so ist dann letztlich Kapital Lenkung beziehungsweise Kapitalverteilung zu tun. Ich habe eben gesagt, wir haben mit den Klimazielen von Paris und den 70 Nachhaltigkeitszielen eigentlich die übergreifende politische Agenda gesetzt. Das sind die Zielerreichungen, auf die wir hinarbeiten müssen mit gezielter Finanzierung. Und deine Frage jetzt, und da kommen wir dann tatsächlich zu der ich will nicht sagen unterste im Sinne von der Wertung, aber der konkretesten Frage, wenn ich jetzt in eine Bank gehe, wie kann ich daran teilhaben? Und dann ist es zum Beispiel so, während früher das Thema Nachhaltigkeit eigentlich überhaupt nicht Teil des Bankgespräches war, ist es seit dem 1. August letzten Jahres so, dass es verpflichtend so ist, dass dich deine Bankberaterin, dein Bankberater fragen muss, wie deine Präferenzen im Bereich Nachhaltigkeit sind. Und da gibt es dann unterschiedliche Möglichkeiten, unterschiedliche Strategien, die man wählen kann. Man kann zum Beispiel sagen, Philipp, du entscheidest dich von vornherein für einen Ausschlusskatalog. Also du möchtest einfach nicht, dass dein Geld in konventionelle Waffen, in mit Kinderarbeit in Verbindung gebrachte Kerngeschäfte, I don't know, Alkohol, Tabak, was auch immer. Kannst du so eine Liste machen, dann kannst du deiner Bank übermitteln, hier soll dein Geld nicht reingehen. Eine zweite Strategie wäre, du möchtest mit deinem Geld, das du anlegst, Unternehmen gezielt helfen, die heute noch nicht nachhaltig sind, nachhaltig zu werden. Das nennt man Engagement-Ansatz. Also man gibt ganz bewusst oder steigt man in Finanzierungen von Sektoren, Kerngeschäften mit ein, die noch nicht, die vielleicht bei, weiß ich nicht, 4,5 Grad sind aktuell, aber die ja zu 1,5 Grad kommen müssen. Und die dritte Strategie wäre sogenannte Best in Class, dass man, es gibt Rating- und Ranking-Agenturen, die beurteilen die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen. Und da gibt es ganz besonders grüne Unternehmen in diesen diversen, in diesem Wettkampf. Und dann kann man sich entscheiden, von vornherein nur in Unternehmen mit einem, was weiß ich, MSCI AAA Rating zu investieren.
Okay, also genau diese drei Ansätze hier. Aber wie verändert jetzt sozusagen diese drei Punkte das Verhalten tatsächlich der Unternehmen? Also ich hatte vorhin ein bisschen rausgehört, es geht eben nicht nur darum, dass die Unternehmen irgendwie jetzt irgendwie aus moralischen Gründen grün werden wollen, sondern eigentlich sind es schon Hard Facts, die sie dazu treiben, vielleicht sich jetzt zu verändern, dieses Engagement oder, also wo spüren sie das jetzt durch dieses Sustainable Finance? Wo ist ihr Vorteil jetzt eben sich zu transformieren oder wo ist ihr Vorteil, wenn sie schon grün sind? Wo spüren sie das am Ende in den Euros letztendlich?
Ja, also wir müssen hier aufpassen, dass wir diese Ebenen nicht verwechseln. Ne? Also nichts gegen eure Sparschweine, die ihr zur Bank tragt, aber die sind, deren Impact auf die Veränderung unseres Wirtschaftsstandortes ist wahrscheinlich überschaubar. Das heißt, ich würde jetzt gerne mal wieder von dieser Frage, wie mache ich das selbst bei meiner Bank, habe ich ja eben was zu gesagt, hin zu der Frage, was ist die systemische Leistung von unserem Finanzwesen? Und das ist eben, wie ich im Rahmen des Blutkreislaufbeispiels gesagt habe, die Verschickung von Kapital an die Stellen, wo es gebraucht wird. So, wenn wir jetzt uns vorstellen, das Blut wird verschickt, oder das Kapital wird bereitgestellt, aber die tatsächliche Transformationsleistung findet ja in den realwirtschaftlichen Unternehmen statt. Das heißt, ich habe als Unternehmen eine Anlage oder eine, die heute noch nicht den aktuellen Umweltstandards entspricht. Ich habe einen CO2-Fußabdruck vom anderen Stern und muss Richtung 1,5 kommen. Ich habe große Risiken im Bereich Einhaltung der Menschenrechte, weil ich eben nicht nur in der EU produziere, sondern auch in Staaten, wo die Überwachung, sage ich mal, der Einhaltung von Menschenrechten aktuell nicht so gegeben ist. Und in dem Moment, in dem ich zur Bank gehe als Unternehmen und Geld haben möchte für die Finanzierung meines Kerngeschäfts oder indem ich mich am Kapitalmarkt darum bewerbe, dass InvestorInnen in mich investieren, ist ganz klar, dass diese InvestorInnen, diese Banken, wollen alle diese Informationen wissen. Ne? Die wollen nicht nur die klassischen Finanzkennzahlen aus den letzten Jahren sehen, sondern, wie ich eben sagte, die Welt, in der wir wirtschaften, hat sich verändert und die geldgebende Seite möchte besser oder muss verstehen, bevor sie investiert, inwiefern Unternehmen darauf ausgerichtet sind, in dieser veränderten Welt zukunftsfähig wert zu schaffen. Das heißt, und das ist das, was die Unternehmen merken, sie müssen transparenter werden in dem Gespräch mit ihrer Bank, in dem Gespräch mit ihrer Investorin. Und das sind diese Informationen, die offengelegt werden müssen, nicht, und das ist mir ganz wichtig, um bereits zu beweisen, dass man heute schon tippitoppi green ist, sondern dass man die Herausforderungen, die in der eigenen Wertschöpfungskette liegen, ob das jetzt im Umweltbereich, im sozialen Bereich oder hinsichtlich Unternehmensführung ist, nicht wahr? Environmental, Social, Governance Aspekte, dass man die verstanden hat, dass man Strategien implementiert hat, um diese Risiken zu minimieren. Und auf der anderen Seite, weil diese Transformation geht nicht nur mit Risiken einher, sondern auch mit Geschäftschancen, dass ich auch der Bank, dem Investor, der Investorin offenlegen kann, inwiefern ich aus dieser Transformation für mich neue Geschäftschancen generiere. Und dann ist es so, in dem Moment, in dem Finanzierung auf dieser ganzheitlichen Transparenz basiert, passiert wiederum etwas in der Finanzbranche, nämlich diese Investments oder die Kredite werden sicherer, weil sie zahlen sich höchstwahrscheinlich tatsächlich zurück, weil sie sind ja voll informiert ausgegeben worden, diese Gelder. Und das wiederum führt natürlich die Veränderung in der Realwirtschaft, die zunehmende Transparenz zwischen Finanzbranche und Realwirtschaft führt auch dazu, dass auch unser Finanzsystem in der Gänze stabiler wird, weil wir einen besseren Überblick haben in der Unternehmensfinanzierung. Da muss man sich einfach vor Augen halten. In der Vergangenheit haben sich InvestorInnen hauptsächlich an den Geschäftsberichten und an den zurückliegenden Finanzkennzahlen orientiert. Und jetzt kommen eben diese ESG-Informationen dazu und die werden auch vorausschauend berichtet. Also wo möchte ich als Unternehmen in 15, 20, 25 Jahren stehen? Und damit habe ich auch als finanzierende Seite ja nicht nur den besseren Überblick, sondern dann eben auch die Möglichkeit, zusammen mit den Unternehmen diese Transformation gezielt zu beschreiten und forward-looking zu agieren, sich gemeinsam Ziele zu setzen, die abzuradeln, beziehungsweise Finanzierungsstrategien dann auch, wenn es sein muss, zwischendurch anpassen zu können, weil die Herausforderungen, denen sich das Unternehmen gegenüber sieht, sich doch nochmal verändert haben. So, ne?
Weil es gerade genau diese Investitionen werden sicherer. Sicherer, so habe ich das mal gelernt, heißt dann eigentlich niedriger Zins, weil das ist ja ein Maß fürs Risiko. Ist es so, dass diese Unternehmen, die da jetzt best in class sind oder in Engagement gut aufzeigen, kriegen die heute schon günstigere Finanzierungsbedingungen oder ist das das, wo man hin will?
Also dazu würde ich gerne zwei grundsätzliche Dinge sagen. Nur weil ein Invest in einer Nachhaltigkeitsreise geschieht, ist es nicht grundsätzlich risikoärmer. Ne? Weil ich meine, wir haben schon die Herausforderungen dieser Transformation gehen ja mit vielen Fragezeichen einher. Beispielsweise, welche Technologien werden uns auf dem Weg in eine zukunftsfähiges Wirtschaften begleiten? Mit welchen Risiken beziehungsweise welchen Impact haben diese Technologien? Dann natürlich auch die Frage regulatorische Unsicherheit. Ehrlich gesagt, sind wir hier ein bisschen langsam unterwegs. Die Politik müsste sehr viel mehr tun, um die Unternehmen gezielt zu unterstützen und Transformation anzureißen. Das heißt, grundsätzlich Nachhaltigkeitsinvestitionen haben auch Risiken und wir müssen einfach darauf achten, dass diese Risiken ebenso transparent wie im konventionellen Investieren abgebildet sind. Eine Zunahme an Informationen und eine größere Transparenz führt aber einfach dazu, dass ich diese Risiken, die verschwinden dadurch nicht, aber sie sind sichtbarer, ich verstehe sie besser und sie sind managebarer. Deswegen ist es natürlich schon so, dass sich diese zunehmende Transparenz und die Managebarkeit auch in den Vergabekriterien niederschlagen muss. Also Kreditvergaberichtlinien oder auch im Rahmen von Investitionen. Wir haben aber die Herausforderung, dass die Informationen, die zu diesem Mehr an Transparenz führen, aktuell noch sehr heterogen vorliegen, weil wir haben keine klaren Standards, was ist nachhaltig und was nicht. Ich habe eben Rating- und Ranking-Agenturen erwähnt, die Unternehmen bewerten. Die Ergebnisse dieser Bewertung fallen ganz stark unterschiedlich aus. Also ich habe ja für die Deutsche Börse beispielsweise auch Rating- und Ranking-Fragebögen beantwortet und da bekommst du dann für das gleiche Geschäftsjahr die gleichen Informationen, gibt dir der eine ein AAA und der andere ein C-. So, das ist natürlich sage ich mal, für die Finanzbranche dann wiederum herausfordernd zu verstehen, an welchem Punkt ist denn das jetzt wirklich nachhaltig, was das Unternehmen macht und an welchem nicht. Das heißt, wir brauchen eine zunehmende Standardisierung dieser Informationen und auch eine standardisierte Deutung. Hier kommt die Politik ins Spiel, weil das ist etwas, was im Rahmen von Regulierung geschaffen werden muss. Gemeinsame Definitionen, gemeinsam festgelegte Transformationspfade und Etappenziele für die Sektortransformationen. Und hier stehen wir leider noch, sage ich, was heißt, wir stehen noch am Anfang im Rahmen des EU-Aktionsplans on Sustainable Finance, also ein Aktionsplan, der sich gezielt mit der Finanzierung von zukunftsfähiger wirtschaftlicher Wertschöpfung beschäftigt, ist ein Herzstück, eine zentrale Säule, die sogenannte Taxonomie, ein Klassifizierungssystem für das, was nachhaltig ist. Also genau dieses Schaffen dieser gemeinsamen Sprache, dieses Homogenisieren dieser heterogenen Bewertungslandschaft, die wir aktuell sehen. Und da müssen wir als europäischer Standort und als Mitgliedstaaten in diesem Konzert dranbleiben, ambitionierte Standards zu schaffen, um dann wiederum das, was die Unternehmen auch als Transparenz gewährleisten, maximal gut nutzen zu können, um diesen Strukturwandel steuerbar und sicher finanzierbar zu machen.
Darf ich kurz nochmal auf die Unternehmen zurückkommen, welche Vorteile Sie jetzt konkret haben? Du hast gesagt, dass wenn Sie transparent sind und diese ESG-Kriterien gut einreichen, dass sich das auch in der Vergabe von Krediten widerspiegeln soll. Heißt es jetzt, dass nachhaltigere Unternehmen oder Unternehmen, die besser in dieser Taxonomie abschneiden, dann leichter Kredite bekommen, besser Kredite, billigere? Oder was ist Ihr konkreter Vorteil?
Also da muss man jetzt unterscheiden, deine Frage war nicht ganz konsistent. Die Frage wäre eigentlich, bekommen transparentere Unternehmen leichteren Zugang zu Kapital? Weil es geht ja, wie gesagt, nicht darum, dass die schon mega nachhaltig sind, sondern es geht um das Schaffen von Transparenz. Aber erstmal einen Schritt zurück, weil ich finde diese Fragen immer, was haben denn die Unternehmen davon, diese Daten zu berichten? Zunächst so eine interessante Frage, weil ehrlich gesagt, das ist doch das Selbstverständlichste, dass Unternehmen die Chancen und Risiken ihrer Wertschöpfungskette und ihrer Möglichkeiten, sich am Markt zu behaupten, kennen. Also ich finde es immer so ein bisschen schwierig, dass diese Transparenzdiskussion im Sinne von, ja, jetzt müssen die Unternehmen das auch noch der finanzierenden Seite offenlegen. Ganz ehrlich, wenn ich als Unternehmerin meine Risiken im Bereich beispielsweise Energiequellen oder wie gesagt Menschenrechte in der Lieferkette, wenn ich die nicht auf dem Schirm habe, dann habe ich aber ein hartes Problem. Und das nicht erst seit vorgestern, sondern das ist schon immer grundsätzlicher Teil eines, sage ich mal, verantwortlichen, aber damit auch erfolgreichen UnternehmerInnentums. So, das heißt, erstmal dieses Abbauen von dieser Haltung, jetzt mit noch mehr Bürokratisierung und noch mehr Transparenz. Sorry, Leute, das sind Punkte, die müsst ihr wissen, wenn ihr eure Unternehmen erfolgreich in die Zukunft führen wollt. Es ist ja nur auch verständlich, dass in dem Moment, in dem dann eine Bank einen Kredit vergeben soll oder eine Investorin ein Investment tätigen soll, dass die sich für diese relevanten Informationen zu Chancen und Risiken einer Wertschöpfungskette informiert. Weil was macht die Bank? Die legt ja nicht ihr eigenes Geld an, sondern die legt ja das Geld ihrer Kundinnen und Kunden an. Und auch InvestorInnen handeln ja nicht in einem Eigeninteresse, sondern haben Kundinnen und Kunden. Und da gibt es, für beides gilt schon immer, sogenannte treuhänderische Pflichten. In dem Moment, in dem ich das Geld von anderen Leuten ausgebe, bin ich dazu verpflichtet, es im besten Wissen und Gewissen für alle Beteiligten zu tun. Und da ist es ja auch nur selbstverständlich, dass die finanzgebende Seite diese Informationen einholt, um sich, ich sag jetzt mal, safe zu machen gegenüber den Kundinnen und Kunden und nachweisen zu können, nee, wir haben hier einen verantwortungsvollen Job gemacht. A und B, nicht nur die Realwirtschaft legt neue Kennzahlen aus dem Bereich Nachhaltigkeit offen, sondern eben auch die Finanzbranche. Wir haben hier zwei große Regulierungsstränge. Das ist zum einen die Corporate Sustainability Reporting Directive für die Unternehmen, zum anderen dann die SFRD, die Sustainable Finance Reporting Directive auf Seiten der Finanzbranche. Und hier muss die Finanzbranche nachweisen, regulierungsbedingt, was sie mit den Informationen seitens der Unternehmen, in die investiert wird, die in Finanzprodukten aufgenommen werden, was sie damit gemacht hat. Also letztlich ist es wie ein Spiegel zueinander, weil diese Transformation funktioniert ja nur über eine enge Verzahnung von Realwirtschaft und Finanzbranche. Und wir müssen diese Transparenz nicht nur in einem Bereich sicherstellen, sondern eben auch dann nachweisen in der Finanzbranche, in den Geschäftsberichten der Unternehmen, wie mit dieser Transparenz seitens der Realwirtschaft auch dann umgegangen wurde, beziehungsweise wie sich das in einer Investitionsstrategie oder in eine Kreditvergabestrategie auch niedergeschlagen hat.
Vielleicht nochmal fürs Verständnis. Du hast jetzt mehrmals gesagt, es ist ja eigentlich selbstverständlich, dass man das macht und als guter Unternehmer berichtet. Daraus schließe ich, wenn das selbstverständlich ist, dass es eigentlich ja nichts Neues ist, dass man das eigentlich auch vorher schon gemacht hat. Andererseits irgendwie poppt das Thema jetzt ja total hoch, Sustainable Finance. Also inwiefern ist es eigentlich gutes Handeln als Unternehmer und wurde auch bis jetzt schon gemacht? Oder ist das jetzt was Neues oder geht es hier irgendwie nur um eine Art Standardisierung und irgendwie, wie du vorhin, glaube ich, gesagt hast, eine gemeinsame Sprache finden, damit das alles effizienter abgeht?
Naja, also ich meine, wir wirtschaften ja nicht erst seit 10 Jahren so, ne, sondern das zieht sich ja schon ein Weilchen über die letzten Jahrhunderte und hier haben sich einfach Verhaltensweisen eingeschliffen, die auch was natürlich mit einem sich mit einer entwickelnden kapitalistischen auch Marktwirtschaft einhergehen, nämlich effizient, ich sag mal, Effizienz hat sich eingeschlichen. Ja. Hattest du am Anfang das Bild des ehrbaren Kaufmanns oder der ehrbaren Kauffrau, die mit so einem ganzheitlichen Blick auf welche Wirkung entfaltet eigentlich mein Handeln in der Welt rangegangen sind, haben wir Standardisierung gesehen und letztlich eine Fokussierung auf die sogenannten klassischen Finanzkennzahlen. Also aus diesem großen Blick auf die Wirkweise von Unternehmerinnentum haben wir uns verengt aus Effizienzgründen, aus Standardisierungsgründen auf ein gewisses Set an Kennzahlen, die wir dann herangezogen haben, um Unternehmenswert zu bemessen. Und jetzt stellen wir fest, das ist meistens so, wenn man versucht, eine sehr komplexe Welt in 5 Zahlen zu pressen, es gelingt dann eben doch nicht, dieses Set an klassischen Finanzkennzahlen reicht jetzt nicht mehr aus, um in dieser, wie ich anfangs sagte, sich verändernden Welt eine valide Aussage darüber treffen zu können, wo der Wert eines Unternehmens heute steht, beziehungsweise wo er in Zukunft stehen wird im mehr oder minder erfolgreichen Umgang mit den Herausforderungen. Das heißt, stell dir so vor, wir haben im Prinzip uns stark fokussiert, den Blick stark verengt und stellen jetzt fest, nee, wir müssen doch den großen Blick wieder machen, weil Komplexität die beherrscht man nicht, indem man sie einfach reduziert und runterkocht, sondern Komplexität beherrscht man, indem man eben auch ein komplexes System an transparenzstiftenden Informationen herstellt. So herausfordernd das ist, aber ich sage immer zu den Unternehmen, die sich jetzt mit dieser Herausforderung beschäftigen, diese Transparenz zu schaffen, in allererster Linie profitiert ihr selbst, weil ihr lernt euch selbst, eure Art wertzuschöpfen, die Zukunftsfähigkeit eurer Wertschöpfung 1000-mal besser kennen mit diesem breiten, mit diesem großen Blick. Und natürlich muss auch hier aussortiert werden, was ist relevant und was ist nicht relevant. Wir haben auch nichts davon, wenn 100 Abermillionen Informationen am Kapitalmarkt oder in der Finanzbranche rumschwirren und niemand weiß, was ist denn jetzt hier eigentlich notwendig, um nachhaltig zu finanzieren. Wir müssen schon gucken, wo sind die wesentlichen Verbindungen zwischen diesen KPIs. Aber ja, die klassischen 5 bis 10 Finanzkennzahlen, die reichen halt nicht mehr aus. Und von daher sind wir in einem, glaube ich, normalen, in einer Entwicklung, die darauf ausgerichtet ist, die Wirkweise von unserem Handeln in der Welt maximal gut abzubilden, um sicherzustellen, dass wir keine Wirkung entfalten, die am Ende dazu führt, dass zukünftige Generationen keine Lebensgrundlage mehr haben. So.
Gibt es jetzt, weil es hatten wir jetzt ein paar Erinnerungen an die Beratung, die wir im Bereich ISO 50001 hatten, als die Unternehmen das eingeführt hatten, hatten sie auch das Gefühl, oh, jetzt muss ich so ein Managementsystem einführen und ganzen Zahlen erheben und sonst was. Und dann war es ja auch so, naja, ihr macht das ja, weil ihr dann plötzlich ein Bewusstsein, ihr seht, wo sind die Verbräuche und dann erkennt ihr die Effizienzmaßnahmen und dann gibt es einen PDCA-Zyklus und so. Und alle, die es gemacht haben, die, glaube ich, die könnten gar nicht mehr ohne irgendwann. Gibt es da eigentlich auch sowas Vergleichbares, irgend so eine ISO oder so, wie ich jetzt so ein Managementsystem, nachhaltiges Sustainable Finance betreibe?
Also ja, also A, das ist 100% vergleichbar und schön, wenn ja die Unternehmen diese Einführung von dem ISO-System heute als Gewinn betrachten, weil ich glaube, es ist immer so am Anfang ist so ein Aufbau von so einer Berichterstattung anspruchsvoll. Wenn die dann aber mal läuft, dann amortisieren sich sehr schnell die Kosten, die man am Anfang reingesteckt hat. Gibt es diesen einen Berichterstattungsstandards für Nachhaltigkeit? Wie ich eben sagte, nein, den gibt es eben leider nicht. Wir haben keine gemeinsame Definition, deswegen auch der EU-Aktionsplan, deshalb auch die Taxonomie. Es gibt im Markt unterschiedliche Orientierungspunkte, um sich oder sagen wir mal, um sich daran zu tasten. Und das ist für die einen Unternehmen noch freiwillig und für andere Unternehmen, nämlich aktuell mit Unternehmen ab 500 Mitarbeitende aufwärts, für die ist das schon verpflichtend im Rahmen der eben erwähnten Corporate Sustainability Reporting Directive. Und das wird zukünftig auch, sage ich mal, der Anwendungsbereich dieser Regulatorik wird sich vergrößern. Es wird nämlich zukünftig Unternehmen ab 250 Mitarbeitende betreffen, diese Zahlen offen zu nehmen. Hat jetzt der Gesetzgeber, die Gesetzgeberin eine Liste an KPIs in den Gesetzestext gepackt und gesagt, hier berichte mir bitte diese 120 Zahlen? Nein, so ist es nicht, sondern der Gesetzestext basiert darauf, dass die Unternehmen relevante, wesentliche Informationen aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berichten müssen. Jetzt ist die Frage, was ist wesentlich? Und da ist deine Frage, gibt es Orientierungsmöglichkeiten? Da gibt es beispielsweise den sogenannten Deutschen Nachhaltigkeitskodex. Das ist ein Berichterstattungssystem auf Deutsch, hier in Deutschland auch entwickelt, ich glaube Anfang der 2000er. Hier findet sich ein Gerüst, eine Orientierung an Fragen zu den einzelnen Bereichen ESG, Environmental, Social und Governance, an denen man sich orientieren kann. Dann gibt es die sogenannte Global Reporting Initiative. Jetzt nicht nur ein deutscher Fokus, sondern ein internationaler Berichterstattungswesen. Und hier sehr spannend finde ich die sogenannte Materialitätsanalyse, die am Anfang dieses Berichterstattungsprozesses steht. Weil wie auch der Gesetzestext sagt, es sollen wesentliche Informationen berichtet werden. Wie finden die Unternehmen raus, was wesentlich ist? Die Global Reporting Initiative schlägt vor und ich finde es sehr unterstützenswert, fragt doch eure Stakeholder. Weil ob das jetzt interne Stakeholder sind, wie die Mitarbeitenden, RegulatorInnen, Kundinnen und Kunden, Mitbewerber vielleicht, also aus diesem, aus dieser Perspektive auf mein Kerngeschäft von den verschiedenen Anspruchsgruppen, die damit zu tun haben, kann ich ein sogenanntes ESG-Dashboard entwickeln, also kann Informationen aufnehmen, die für die Steuerung meines Unternehmens, für die zukunftsfähige Steuerung meines Unternehmens relevant sein können. Und von hier aus kann ich mich weiterhangeln. Also es ist und bleibt schon auch, Handarbeit, diese nachhaltige Ausrichtung von Kerngeschäften. Man kann das nicht einfach von der Stange haben, aber es gibt natürlich sektorale Ähnlichkeiten. Also es ist jetzt schwierig, einen Energiekonzern mit einem Pharmakonzern zu vergleichen, weil einfach auch die Wertschöpfungsketten unterschiedlich sind. Aber jetzt sage ich mal, im Sektor Energiewirtschaft, im Sektor Pharma, im Sektor Automobil gibt es Anlehnungen und natürlich auch absolute Ähnlichkeiten. Aber jedes Unternehmen sollte sich sehr selbstbestimmt auf den Weg dieser Berichterstattung machen. Und da würde ich tatsächlich erstmal im Sinne von einem guten Stakeholder-Engagement mit meinen Anspruchsgruppen sprechen. Das, was ich da höre, dann entsprechend abgleichen mit den regulatorischen Rahmenbedingungen, die mich vielleicht schon heute treffen. Und dann darauf basierend ein Berichterstattungswesen aufbauen, immer mit dem Verständnis, das muss nicht von heute auf morgen perfekt sein. Vielleicht sind auch die KPIs, die ich heute verwende, in 5 Jahren, vielleicht sehen die anders aus, weil ich lerne als Unternehmen auf dieser Reise. Und ich bin da ja auch nicht allein, weil mich unterstützen, diesen Prozess begleiten Prüferinnen und Prüfer. Ich kann in einen Branchendialog gehen mit anderen Unternehmen, wie gesagt, MitbewerberInnen vielleicht, wie die das machen im vorwettbewerblichen Bereich. Also man sollte es als Prozess, als Lernprozess, als Dialogprozess verstehen und auch eben hier ganz proaktiv bei der Bank nachfragen, bei der Investorin. Was erwartest du denn, wenn du in mich investierst? Welche Informationen brauchst du denn? Und wie können wir gemeinsam Transformationspfade definieren, die wir über eine gezielte Finanzierung dann auch beschreiten können? Also ich glaube, da ist es immer besser, in die proaktive Rolle zu gehen und nicht einfach nur da zu sitzen und zu sagen, schon wieder gibt es eine zusätzliche Bürokratisierung durch Regulierung XY. Ich glaube, diese passive Haltung bringt nicht wirklich weiter und macht auch keinen Spaß.
Eine kleine Nachfrage. Es hört sich jetzt relativ frei an. Also man hat ab 500 Mitarbeitern jetzt schon die Pflicht, laut dieser Richtlinie Berichterstattung zu erbringen. Muss ich da jetzt Angst haben, dass ich auch gewisse Kriterien nicht erfülle? Oder ist es jetzt der Goodwill? Ich bin hier, frag mal meinen Stakeholder nach, bringe das Beste, was ich hinbekomme, auf Papier. Also gibt es am Ende einen Prüfer, der dann sagt, okay, erfüllt oder nicht?
Also das ist wie bei, also es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, diese Informationen offenzulegen. Alle, also aktuell in Kombination mit diesem Scope 500 Mitarbeitende gibt es drei Möglichkeiten nach der aktuellen regulatorischen Grundlage. Und zwar zum einen, ich kann diese Informationen in einem gesonderten Bericht offenlegen, also einen Nachhaltigkeitsbericht. Ich kann die Informationen offenlegen als Teil meines Lageberichts, aber als abgeschlossenes Kapitel. Oder ich kann es voll integrieren in meinen Lagebericht. Das sind die drei aktuellen Möglichkeiten. Wir empfehlen, okay, oder ich empfehle immer zu sagen, je näher an der klassischen Unternehmensberichterstattung, je näher an den klassischen Finanzkennzahlen, desto besser. Weil die Bank, der Investor, die wollen ja gerade verstehen, wo sind da die Verlinkungen zwischen der finanziellen Performance und der Nachhaltigkeitsperformance. Gibt es die Möglichkeit, das nicht zu bestehen? Naja, also wenn ich meinen Geschäftsbericht offenlege und hier Informationen zur Nachhaltigkeitsstrategie und Leistung offenlege, dann werden die wie die anderen Kennzahlen eben auch geprüft durch einen Wirtschaftsprüfer, eine Wirtschaftsprüferin. Und die hat natürlich die Aufgabe, die da aufgelegten Informationen, und ich meine, das ist ja letztlich auch mit Vorstand und Aufsichtsrat, die sind ja verantwortlich für das, was da veröffentlicht wird, deren Richtigkeit zu attestieren. Das ist eine große Herausforderung für die WirtschaftsprüferInnenseite, weil auch für die sind ja diese Informationen neu. Die noch fehlende Standardisierung der Darreichung der Informationen ist natürlich dann auch im Prüfungsprozess challenging, weil das ist einfach nicht so gelernt oder noch nicht so gelernt wie die klassische Finanzberichterstattung. Aber auch hier sind wir auf einem Weg, den wir im gemeinsamen Dialog auch beschreiten können. Aber wenn sich herausstellt, wie in anderen Bereichen der Unternehmensberichterstattung auch, dass ein Unternehmen mit den falschen Zahlen hantiert beziehungsweise keine Belege für das hat, was es da offenlegt, dann ist das natürlich problematisch. Klar, aber auch das ist nichts Neues, ne? Also im Lagebericht sollte man noch nie irgendwelche Märchen erzählen. Dass das zu negativen Konsequenzen führt, ist klar.
Diesen Lageberichten, wie kann ich mir die Rolle der Taxonomie vorstellen? Wie ist das jetzt verknüpft? Wird es da eine Kennzahl geben, dass das Unternehmen zu so und so viel Prozent taxonomiekonform ist? Oder wie ist da das Interagieren zwischen dieser Klassifizierung und der Berichterstattung?
Genau, also tatsächlich, die Taxonomie ist ja, wie gesagt, dieses Klassifizierungssystem, was ist nachhaltig oder welche Unternehmensaktivitäten sind nachhaltig und welche nicht. Und dabei geht die Taxonomie eben auf die Ebene der einzelnen Aktivität runter und sagt jetzt nicht grundsätzlich, Unternehmen XY ist taxonomiekonform, sondern es schaut sich die Wertschöpfungskette des Unternehmens an und bewertet die einzelnen Aktivitäten. Es soll dahin führen, dass man das Unternehmen auf Basis dieses Klassifizierungssystems die sogenannte, wie du gesagt hast, Taxonomiekonformität ihrer Art zu wirtschaften nachweisen können. Zu einem Prozentsatz, also angelehnt an den Katalog, an das Klassifizierungssystem, sind so und so viel Prozent der eigenen Wertschöpfungskette taxonomiekonform. In dem Moment, in dem dann die Bank dem Unternehmen einen Kredit gibt oder ein Investmenthaus hier investiert, ist dieses Invest, ist diese Finanzierung zu so und so viel Prozent taxonomiekonform. Das kann auch wiederum dann das Finanzinstitut nachweisen im Rahmen der sogenannten Green Asset Ratio. Die Green Asset Ratio ist der Teil der Finanzierung, die seitens der Bank der Investoren getätigt wurden, das nach Taxonomieverständnis nachhaltig ist. Jetzt gibt es unterschiedliche Probleme aktuell mit der Taxonomie. Zum einen, und das haben ja alle mitbekommen, und das war so ein bisschen schade, ganz viele Leute wussten eigentlich gar nicht, was Sustainable Finance ist und hatten auch noch nie was von der Taxonomie gehört. Und dann war Anfang des letzten Jahres aber der große Aufschrei, weil kurzfristig Unternehmensaktivitäten, also beziehungsweise Atomkraft und Gas noch mit reingerutscht sind in diese Klassifizierung und heute, das muss man sich vorstellen, in Zeiten der absolut notwendigen Energiewende, als nachhaltig dienen. Das heißt, wir haben die skurrile Situation, dass diese ja eigentlich durch die sogenannte Technical Expert Group, die haben die Taxonomie geschaffen in Brüssel, die hatten auch empfohlen, Atomkraft und Gas rauszulassen, einfach weil vor dem Hintergrund, ich denke, Atomkraft müssen wir uns alle, muss man sich nicht erklären, der Schaden, der entstehen kann im Falle eines Super-GAUs, auch die Frage der Entsorgung der atomaren Brennstäbe und so, also das waren alles Kategorien, wo die Technical Expert Group gesagt hat, nee, hier können wir nicht sagen, dass kein significant harm entsteht. Und das ist eigentlich Vorgabe bei der Taxonomie, dass kein erheblicher Schaden entsteht. So, das können wir nicht sagen. Deswegen müssen wir das rausnehmen. Aber auf politischen Druck einzelner Mitgliedstaaten, und jetzt kann man sich ja vorstellen, welche Staaten das sind. Frankreich ist ja gerade im Rahmen der eigenen Energiestrategie noch stark abhängig von Atomkraft. Ich sag mal, Deutschland hat sich auch, denke ich, darüber gefreut, dass Gas da noch reinkommt, weil da haben wir ja noch ganz andere Abhängigkeiten. So, und durch dieses politische, ich sag mal, Spiel hat die Taxonomie an Reputation verloren, weil kurzfristig einfach zum einen die Expertengruppe ausgehebelt wurde, die auf Basis von wissenschaftlichen Erkenntnissen den ursprünglichen Vorschlag gemacht hat. Und zum anderen sich natürlich alle gefragt haben, ah, okay, wie ernst meint es denn die EU-Kommission mit der tatsächlichen Finanzierung der Transformation, wenn so ein zentrales Instrument im Rahmen dieses Instrumentenkoffers EU-Aktionsplan on Sustainable Finance so geschwächt wird. So, das ist das eine Problem. Wir haben großen Reputationsverlust und wir haben auch, ehrlich gesagt, nach dem Debakel jetzt um diese grüne Taxonomie verspürt man keine große Lust auf europäischer Ebene, da jetzt noch nachzulegen. Wo ich aber eingangs sagte, eigentlich ist die grüne Taxonomie erst der Anfang. Wir benötigen eine Social Taxonomy und vor allem brauchen wir eine Amber und eine Red Taxonomy, also um Transformation dann auch feststellen zu können und nicht nur grün zu attestieren. So. Das andere Problem ist, dass die Taxonomiekonformität gekoppelt ist an die Corporate Sustainability Reporting Directive. Das heißt, nur Unternehmen, die in den Anwendungsbereich der Corporate Sustainability Reporting Directive fallen, das sind, wie gesagt, aktuell Unternehmen ab 500 Mitarbeitende, nur die können überhaupt taxonomiekonform sein und nur die wiederum sind dann für Banken und Investment, die Investmentseite interessant, um die Green Asset Ratio positiv darzustellen. Weil wenn ich jetzt beispielsweise einem Windpark oder einem Windbauer Geld gebe, der hat ja überhaupt gar keine 500 Mitarbeitende und dann habe ich zwar nachhaltiges Invest, beziehungsweise ich habe hier gezielt in die Energiewende investiert, bei natürlich auch all den Herausforderungen und Risiken dieser Wertschöpfungskette, aber es ist ein Invest in die Energiewende, kann ich aber in meiner Green Asset Ratio als Bank nicht verwenden, weil das Target, also das Unternehmen einfach zu klein ist und gar nicht taxonomiekonform sein kann. Und da muss man sich dann halt schon fragen, wenn man sich solche Geschichten anguckt von regulatorischer Seite, werden da immer die richtigen Karten gezogen, um tatsächlich dieses Anreizen des Strukturwandels in der Wirtschaft auch zu realisieren. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir als Unternehmen, ob jetzt in Finanzbranche oder Realwirtschaft, keine Angst haben vor diesen neuen Regulierungen, sondern sie proaktiv testen in unseren Wertschöpfungsketten und dann immer wieder rückspielen an den politischen Betrieb, wo es noch nicht passt. So, und das ist mir sehr viel wichtiger als diese Debatte, müssen wir das jetzt auch noch offenlegen und ist das nicht eigentlich zu viel Arbeit? Ich sage den Unternehmen immer, geht ins Testen und geht in die konstruktive Kritik, dann im Austausch mit der regulatorischen Seite, weil wir müssen schon schauen, dass wir hier auch eine gute Verzahnung und Passgenauigkeit zwischen Finanzbranche und Realwirtschaft hier hinbekommen, entlang oder flankiert durch eine sinnhafte Regulierung. Und da, wo das heute noch nicht der Fall ist, da muss das schnellstmöglichst geändert werden. Ansonsten verlieren wir nämlich die Möglichkeit, das Finanzsystem als großen Hebel für die Transformation zu nutzen. Und wir verlieren das Vertrauen der Kundinnen und Kunden. Weil das haben wir jetzt heute noch gar nicht angesprochen, das ganze Thema Greenwashing. Ist da wirklich Nachhaltigkeit drin, wenn Nachhaltigkeit draufsteht? Und ist Sustainable Finance nicht eigentlich nur ein Feigenblatt, mit dem sich die ganze Finanzbranche einen schlanken Fuß machen möchte und sagen möchte, wir sind jetzt übrigens auch nachhaltig in Zeiten, wo große Banken nach wie vor gerettet werden müssen. Also das sind halt all die Diskurse, die geführt werden in der Gesellschaft. und wo wir aufpassen müssen, dass Sustainable Finance nicht, bevor wir überhaupt dazu kommen, sein Potenzial zu nutzen, schon total verbrannt ist und das Vertrauen der Menschen verspielt und auch der Unternehmen, die auf die Finanzierung angewiesen sind.
Vielleicht kannst du nochmal darstellen, wie jetzt Sustainable Finance tatsächlich die Transformation beschleunigen kann. Aber am Anfang hatte ich jetzt mitgenommen, es geht vor allen Dingen um Transparenz, um grundsätzlich unternehmerisches Handeln, zukunftssicher zu sein. Inwiefern wird jetzt plötzlich schneller vielleicht in Windparks investiert, schneller in Sanierung, Wärmepumpen, all das, was wir brauchen, was wir immer in unserem Instrumentenkasten sehen. Wie kommt jetzt da die Beschleunigung rein?
Also ich würde halt gerne nochmal weg von diesem, ich weiß, das ist jetzt der Titel dieser Folge, deswegen sprechen wir, aber Sustainable Finance hört sich ja an als irgendwas, was super neu ist. So. Also ganz ehrlich, das ist nichts Neues, sondern zu welchen Bedingungen bekommt wer von wem Geld? Das sind keine neuen Fragen. So. Und da muss man sich vorstellen, wir haben als Wirtschaftsstandort Deutschland, wir haben als Wirtschaftsstandort Europa Ziele. Diese Ziele sind, wie ausgeführt, nicht aus der Luft gegriffen, sondern sie orientieren sich an, entlang der Lebenswirklichkeit, entlang der Grundlage, die wir für unser Wirtschaften vorfinden. Das sind Dinge wie planetare Grenzen, das sind grundsätzliche Megatrends wie eine Digitalisierung und so. Ne? Also das heißt, es gibt nur diesen Raum, in dem wir wirtschaften können. Wir können uns die Externalitäten, wie man ja so sagt, nicht aussuchen, sondern wir sind gezwungen, unsere Wertschöpfung an ihnen auszurichten. Und natürlich ist es dann für Institute, die Geld investieren, relevant zu verstehen, inwiefern ein Unternehmen, das finanziert wird oder investiert wird, diesen Herausforderungen gerecht wird. Und es muss zu einer einheitlichen Sprache in der Offenlegung dieser Readiness kommen. Weil wenn alle verschiedenste Dinge kommunizieren, lässt sich dadurch keine gezielte Bewegung, also keine gezielte Transformationsbewegung machen. Und das, was zu beschleunigen ist, beziehungsweise wo wir die Chance haben zu beschleunigen, ist eben genau diesen Finanzierungs- und Investitionsprozess zielgerichteter werden zu lassen, indem wir die Standards, die Informationen, die Ziele, denen erfolgt, standardisieren. Also wenn ihr halt nicht jede Bank dann bei jedem Unternehmen extra nachfragen muss, und wie machst du das und das und das, muss ich erstmal verstehen, sondern wir brauchen einfach grundsätzliche Leitplanken, wie legt man Nachhaltigkeitsperformance, Nachhaltigkeitsziele, Transformationspfade offen und wie bewerte ich die Risiken und Chancen entlang dieser Pfade. Und das ist die Aufgabe von Regulatorik. Und die Aufgabe des Marktes, sowohl Realwirtschaft als auch Finanzbranche, ist dann, diese Rahmen zu erproben, miteinander zu verproben und über Feedback zu verbessern. Und was mir auch noch ganz wichtig ist, wir reden hier nämlich im Wesentlichen gerade über privatwirtschaftliche Dynamiken, aber wir haben ja auch am Anfang gesagt, auch der Staat investiert. Ne? Und hier ist es ganz wichtig, dass wir im Rahmen der staatlichen Investitionen auch eine klare, sage ich mal, Vorbildfunktion des Staates erkennen. Also Nachhaltigkeit, das heißt, zum Beispiel die vereinbarten Klimaziele als Richtschnur und so, müssen Teil der staatlichen Investitionsstrategien sein, um der Wirtschaft zu signalisieren, hey, wir nehmen das ernst, wir hauen das Geld auch nicht einfach nur so raus, beziehungsweise mit einem blinden Auge, sondern wir wollen vollumfängliche Transformation, wir wollen als Staat selbst hier verantwortlich sein und die richtigen Impulse setzen. Und wenn wir diese einfache Frage uns beantworten können. Wer bekommt zukünftig noch für was Geld? Wie sind die Wirkungsräume der jeweils getätigten Finanzierung über die konkreten Auswirkungen der finanzierten Unternehmensaktivität? Dann kommen wir da schon einen deutlichen Schritt weiter.
Wir sagen ja auch immer, dass das Energiesystem umgebaut werden muss von einer OPEX-basierten Welt zu einer CAPEX-basierten Welt, dass man jetzt sehr viel investieren muss bei der Erzeugung. Hat man jetzt eine Windkraft, eine PV-Anlage, die kostet einmal viel Geld und am Ende nicht mehr. Früher hat man ein billiges Kraftwerk hingestellt und hat es viel gekostet, weil man Kohle oder Öl verbrannt hat oder Gas. Und genau, Wärmepumpe, ähnliches Beispiel. Deswegen ist ja scheinbar schon das total entscheidend, wie gut es gelingt oder wie einfach das ist oder was es am Ende kostet oder aus Investorensicht, was ich am Ende zahle sozusagen für das Geld, was ich dort reinstecke. Also da macht es ja dann wahrscheinlich schon was aus, ob ich 0,1, 0,2 Prozentpunkte hinterm Komma dann in der Fremdkapitalfinanzierung sehe. Also wäre ja schon die Hoffnung, dass das irgendwie über diesen Weg schon auch massiv das Ganze unterstützt, indem die Transformation dann deutlich günstiger wird.
So ist das. Und ich glaube, was ganz zentral ist, ist, dass wir die grundlegende Narrative ändern. Weil zum Beispiel, du hast jetzt gesagt, dann wird die Transformation günstiger. Ich sag dir, wann die Transformation am teuersten wird, wenn wir sie nicht machen. Also wir stellen uns immer die Frage, was kostet die Transformation? Wir sollten uns vielmehr die Frage stellen, was kostet es uns, diese Transformation jetzt nicht so schnell wie möglich anzustoßen beziehungsweise dann zu durchschreiten. Und hier haben wir natürlich auch, zum Beispiel, wenn du an diesen Schuldenbegriff auf staatlicher Ebene denkst, ne, weil natürlich sind enorme Investitionen in diesen Strukturwandel jetzt notwendig, sind die Investitionen, die man hier seitens des Staates tätigt, sind das Schulden, die entstehen, oder ist das nicht eher in Invest, in die Zukunftsfähigkeit eines Wirtschaftsstandortes, eines Wohlergehens von einer Gesellschaft? Und so müssen wir einfach unser Verständnis drehen. Es ist nicht eine Frage, wollen wir den Strukturwandel, ja oder nein? Es ist nur noch eine Frage, wie bekommen wir ihn möglichst ökonomisch sinnvoll auf die Beine gestellt. Und da sind Finanzierungsvehikel, Investmentstrategien, die jetzt eben nicht versuchen, das Billigste vom Billigen und von der Stange zu kaufen, sondern eben auch ambitioniert in die Zukunft blicken, sind hier ganz wichtig und wichtige Signale an die Wirtschaft.
Ein Punkt, ich glaube, der kam immer so ein bisschen durch, vielleicht kannst du ihn nochmal so bestätigen, ob ich ihn jetzt richtig gegriffen habe, dass es eigentlich jetzt nicht darum geht, von Gesetzesseite über die besagten Instrumente die Unternehmen grün zu machen oder sie dazu zu zwingen, dass sie grün werden, sondern dass es darum geht, für alle Akteure, für das Unternehmen selbst oder auch die, die rein investieren, einfacher prüfen zu können, inwiefern deren Geschäftsmodell zu den Rahmenbedingungen passen, die in der Zukunft auf uns zukommen, wie CO2-Fußabdruck, Klimaveränderungen etc. Also genau, also eher eine Hilfestellung, aber kein Zwang. Oder wie kann man das irgendwie auf dieser Skala einsortieren?
Ach ja, ich weiß immer gar nicht. Ich glaube, wir verzetteln uns total in dieser Diskussion. Ist Regulatorik Zwang und Staat gegen Markt und wie auch immer. Ich glaube, das sind die falschen Punkte. Der Ausgangspunkt ist, diese Transformation ist, wie gesagt, keine wollen wir oder wollen wir nicht Geschichte, sondern sie passiert. Wir haben jetzt die Möglichkeit, uns erfolgreich im Rahmen dieser Transformation aufzustellen, beziehungsweise sie proaktiv zu gestalten, um zukunftsfähig zu sein. Unterschiedlichen AkteurInnen kommen dabei unterschiedliche Verantwortung zu. Es ist nun mal die Aufgabe, zum Glück in einer Demokratie, dass der Staat einen Rahmen setzt. Das ist ganz wichtig für die Unternehmen, um Planungs- und Erwartungssicherheit zu schaffen. Und wie ich gesagt habe, die oben liegenden Politikziele haben wir mit der Nachhaltigkeitsagenda bereits ratifiziert. Das sind die Klimaziele von Paris, das 1,5-Grad-Ziel, sind die 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen. Jetzt ist es die Aufgabe der Politik, über einen transparenten und auch kohärenten politischen Rahmen diese Ziele runterzubrechen in die Ausgestaltung unserer wirtschaftlichen Wertschöpfung. Und das nicht, um dem Markt als eigenem dynamischen Umfeld die Luft zu nehmen. Nein, im Gegenteil, um entlang von besagter Planungs- und Erwartungssicherheit den MarktakteurInnen zu erlauben, im Rahmen eines verlässlichen, vorausschauenden politischen Rahmens zu agieren. Das ist ganz wichtig. Und da müssen wir uns auch vor Augen führen, dass Legislaturperioden von 4 Jahren schwierig vereinbar sind mit Transformationsbewegungen, die wir in den nächsten Dekaden machen. Das heißt, wir können das auch nicht immer wieder ändern, diese Rahmenbedingungen, sondern die Industrie hat es verdient, sowohl Finanzbranche als Realwirtschaft, hier verlässliche Rahmenbedingungen vorzufinden. Und dass die an der einen Stelle, ein oder anderen Stelle zwicken und zwacken, weil ganz ehrlich, wir machen das alle zum ersten Mal, diesen Megastrukturwandel, das muss auch verstanden sein. Das heißt, eine gewisse Frustrationstoleranz auf dieser Reise, die müssen wir uns alle schon aus den Rippen schneiden, weil sonst sonst wird es schwierig. Und ich glaube, es hilft, einfach diese große Brille aufzusetzen und das große Bild zu sehen. Und das ist nicht das Verkämpfen in einzelnen regulatorischen Bedingungen, sondern wirklich die ganz ernst gemeinte Frage, die sich ein Geschäftsführer, eine Geschäftsführerin, Vorstandsmitglieder stellen müssen. Was müssen wir tun, um auch in 25, 30, 50 Jahren noch einen Mehrwert zu generieren, damit erfolgreich zu sein, unseren Mitarbeitenden Beschäftigungssicherheit garantieren zu können und ja, unseren Anteilseignern oder Besitzern oder wie auch immer, also natürlich auch einen ökonomischen Mehrwert generieren. So. Und wenn ich auf diese Frage finde, die Antwort auf diese Frage, die hat natürlich was zu tun, wie gehe ich mit einer Klimakrise um? Die hat natürlich was damit zu tun, wie gehe ich mit einem Fachkräftemangel um? Wie bekomme ich eine Digitalisierung in meiner Wertschöpfungskette hin? Und wenn ich es schaffe, diese Information, diese Risiken, diese Chancen und meinen Weg, die Risiken mit zu minimieren, beziehungsweise die Chancen zu nutzen, wenn ich das in eine Erzählung packe, die ich meiner Bank im Rahmen des Kreditvergabegesprächs übermitteln kann, die ich meinen InvestorInnen vermitteln kann, dann ist schon ein großer Teil gewonnen. Und dass wir damit nicht alleine stehen als Unternehmen, sondern dass es einen Rahmen gibt und der auch zu einem gewissen Teil verpflichtend wird, tja, das ist eben so. Aber das vereinfacht den Prozess auf Dauer ungemein. Die Aktivierungskosten, diese Transparenz herzustellen, sind hoch, das verstehe ich. Die Kapazitäten, die man aufbauen muss, sind enorm, das verstehe ich. Aber wir müssen uns vor Augen führen, das machen wir nicht, weil irgendwelche verrückten Ökoterroristen uns dazu zwingen, sondern weil wir nur so sicherstellen können, dass wir in dem internationalen Wettbewerb vor dem Hintergrund besagter Externalitäten, mit denen wir es zu tun haben, nicht verlieren. So.
Ich fand dein Bild ganz schön mit der Blutversorgung, also dass wir in alle Adern, in alle Blutgefäße einen Fluss gewährleisten müssen und das Finanzsystem so umzubauen, dass alle diese Gefäße, alle Teilnehmer, Akteure genug Finanzierung zur Hand haben, um sich in dieser Transformation mitbewegen zu können, wenn ich das richtig verstanden habe. Sind wir schon dort? Oder sind wir, was sind die nächsten Schritte, die aus deiner Sicht jetzt gegangen werden müssen?
Also wir sind noch nicht dort, aber wir sind auf einem guten Weg dorthin. Und die nächsten Schritte, die gegangen werden müssen, sind, wie gesagt, das Hadern mit einzelnen regulatorischen Kleinigkeiten sollten wir zurückfahren und stattdessen versuchen, wirkungsorientiert voranzuschreiten. Und da ist es auch ganz wichtig, gerade wenn wir Bereitschaft in der Finanzbranche und auch Realwirtschaft für diese transformativen Schritte weiter wecken wollen, dass wir schauen, führen denn die Aktivitäten, Strategien, die wir heute schon in place haben, führen die denn zu einem positiven Unterschied? Das heißt, wir haben noch gar nicht über den Begriff Wirkung, Wirkungsmessung gesprochen. Und das wird natürlich sehr wichtig sein im Rahmen der Akzeptanz der nachhaltigen Finanzierungsstrategien. Machen die denn on the ground einen tatsächlichen Unterschied? Ist es so, dass das Geld, was ich gezielt nachhaltig lenke, tatsächlich zu einem Mehrwert auf Seiten der dann des Sektors der einzelnen Unternehmen führt? Hier noch mehr in den Austausch zwischen Finanzbranche und Realwirtschaft zu kommen und in die Möglichkeit, und hier ist zum Beispiel dieser tolle Link zwischen Nachhaltigkeit und Digitalisierung, weil Digitalisierung uns im Rahmen dieser Wirkungsmessung, der Bereitstellung von Daten, der Erkennung von wesentlichen Daten enorm helfen kann, über die Instrumente, die sie bereitstellt. Hier müssen wir tiefer reinkommen. Ich habe aber einfach das Gefühl, dass es sehr stark daran liegt, wie wir uns jetzt diesen Prozess öffnen. Es ist, wie gesagt, ein Hadern mit regulatorischen, bürokratischen Hindernissen und Bürden. Oder ist es ein Verständnis in, hey Leute, jetzt zählt's. Es werden Fehler passieren, wir machen es zum ersten Mal und es braucht einiges an Aktivierungsenergie und Frustrationstoleranz, aber wir haben Bock und wir gehen da jetzt durch. So, und wir lassen uns zwischen Finanzbranche und Realwirtschaft, auch zwischen Staat und Markt, nicht entlang von diesen alten Grenzen immer wieder auseinander dividieren, sondern wir denken das Ganze mal einheitlich. Und das doch bitte immer orientiert an den wissenschaftlichen Erkenntnissen, die vorliegen und die eben auch nicht verhandelbar sind. Politik, Wirtschaft, Zivilgesellschaft, Wissenschaft. Das sind die großen Player, auf die es jetzt ankommt. Und die braucht es mit ihren verschiedenen Expertisen und Perspektiven in einem kooperativen Zusammenhang und nicht in einem der eine gegen die andere.
Ja, klasse. Vielen Dank, Christina. War sehr spannend. Ich glaube, ja, so ein paar Dinge gäbe es noch, wo wir noch mal ein bisschen tiefer reingehen wollen würden. Da vielleicht einfach der Hinweis auch an die Hörer. Du kommst ja auch zu unserer Fachtagung am 26., 27. April hier in der Residenz mit noch ein paar anderen aus der Szene sozusagen, werden wir das Thema auch vertiefen, weil wir auch zu dem Punkt gekommen sind, es wird immer bedeutsamer, dass wir das hinkriegen. Genau, also das, was hinkriegen wollen, das steht außer Frage, aber vielleicht könnt ihr uns ja da auch nochmal Hinweise geben, wie du anfangs gesagt hast, das Ganze vielleicht effizienter gestalten können, wie wir es besser schaffen können. Und freue mich auf die Diskussion und ja, vielen Dank fürs Kommen.
Ich bedanke mich für die Einladung und würde gerne noch einen kleinen Tipp Richtung HörerInnen geben. Also, weil ich es überhaupt super finde, dass ihr das Thema in eurem Podcast aufnehmt und euch diesem komplexen Thema stellt. Und ich kann es total verstehen, am Anfang ergeben sich mega viele Knoten im Kopf. Aber es lohnt sich, da dran zu bleiben und sich in dieses Thema einzulesen, weil das Finanzsystem ist einfach ein ungemeines Potenzial, was wir haben. Und es wäre so schade, wenn wir als hochentwickelte Gesellschaft es nicht schaffen, dieses Potenzial zu nutzen. Also auch wenn dann manchmal an einem der Kopf schwirrt vor lauter Informationen, dann einfach mal beiseite legen und dann sich weiter informieren, weil wir sind alle Teil dieses Systems und haben die Freiheit und Verantwortung, uns auch entsprechend zu positionieren als Kundinnen und Kunden und bei dieser großen Transformationsfinanzierung auch mitmachen zu können. Und das kann großen Spaß machen.
Jetzt habe ich doch noch eine ganz kleine Abschlussfrage. Gibt's irgendeine Anlaufstelle, also jetzt als Sachbearbeiterin, die an der Thematik dran ist und jetzt über wirklich eine Spezialfrage stolpert? Gibt es irgendeine Anlaufstelle, wo sie sich hinwenden kann?
Sachbearbeiterin wo?
In Unternehmen sagen, okay, wer bewertet denn jetzt, ob dieser Prozess bei uns im Unternehmen wirklich taxonomiekonform ist? Ich habe das jetzt in der Liste nicht gefunden.
Es gibt kein zentrales Taxonomiebüro. Aber tatsächlich, bevor ich mich nach außen wende, kann ich auch den Tipp geben, weil Finanzierungsfragen sind häufig Querschnittsfragen. Die ergeben sich an vielen Stellen im Unternehmen. Ich würde erstmal versuchen, intern die Kolleginnen und Kollegen zu identifizieren, die mit diesen Themen arbeiten. Und dann ist natürlich abhängig von der Finanzierungsquelle, also ist es ein Kredit über eine Bank finanziert oder ist ein Unternehmen am Kapitalmarkt gelistet, dann glaube ich ehrlich gesagt, da haben alle schon von Taxonomiekonformität gehört, also trifft es wahrscheinlich eher die kleinen und mittelständischen Unternehmen, die KMUs, da dann tatsächlich Kontakt aufnehmen mit der geldgebenden Quelle, also ins Gespräch gehen mit der Bank. Hier auch, wie ich sagte, proaktiv nachfragen und nicht warten, bis die mir einen Brief schreiben, legt mal bitte eure Nachhaltigkeitskennzahlen offen, sondern durchaus da der Erste am Hörer sein, die Erste. Und dann, wie gesagt, sich auf den Weg dieser gemeinsamen Strategiebildung und auch dann im Rahmen der gemeinsamen Umsetzung der regulatorischen Bedingungen auch machen.
Sehr schön. Nächste Fragen stellen wir jetzt in der Fachtagung.
Ich freue mich drauf. Hören,
gerne alle kommen, wenn ihr Fragen habt.
Haben wir wieder was gelernt?
Haben wir wieder was gelernt.